NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Miedler. Guten Abend. In einem Regionalexpress bei Würzburg ist gestern Abend ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan mit einer Axt und einem Messer auf andere Fahrgäste losgegangen. 5 Menschen hat er verletzt, 2 schweben noch in Lebensgefahr. Was steckt hinter der Tat? Ein Terrorakt? Ein Amoklauf? Wir berichten gleich aus Würzburg über den Stand der Ermittlungen und wir kommentieren den Anschlag. Außerdem im Programm die Lage in der Türkei nach dem gescheiterten Putschversuch und die Diskussion über die Todesstrafe. Die bewegt auch die EU-Parlamentarier in Brüssel. Die EU-Kommission verhängt wegen illegaler Absprachen eine Rekordstrafe gegen Lkw-Hersteller. Und russische Sportler müssen immer noch auf eine Entscheidung warten. Das IOC vertagt seine Entscheidung über eine Sperre. Den ganzen Tag über kamen Meldungen über die Axtattacke gestern Abend in einem Regionalzug bei Würzburg. Die fränkischen Ermittlungsbehörden gehen von einem politischen Hintergrund aus. Der sogenannte Islamische Staat beanspruchte die Tat für sich. Sie veröffentlichte unter anderem ein Video, auf dem der Angreifer seine Tat ankündigt. Aber ob es sich um denselben Mann handelt, ist unklar. Jürgen Gläser fasst zusammen, was die Staatsanwaltschaft bisher bekannt gegeben hat.
Der 17-jährige Asylbewerber aus Afghanistan war offenbar ein gläubiger Muslim. Er soll am Samstag vor der Tat die Nachricht erhalten haben, dass ein Freund von ihm in Afghanistan ums Leben gekommen ist. Das ist für den leitenden Oberstaatsanwalt Erik Ohlenschlager wohl das Motiv oder der Auslöser für diesen Amoklauf.
Beschuldigt ist dringend verdächtig, gestern Abend ihm völlig unbekannte Zugpassagiere zu töten, um sich dadurch an den Ungläubigen dafür zu rächen, was diese seinen muslimischen Schwestern und Brüdern und Kindern angetan haben.
Und so schlug er im Zug mit einer Axt völlig unvermittelt auf 4 chinesische Touristen aus Hongkong ein, die nach einem Tagesausflug nach Rothenburg auf dem Rückweg nach Würzburg waren. Dort hat der Zug dann gehalten, der junge Afghane sprang heraus, ist geflüchtet und auf dieser Flucht hat er noch einmal zugeschlagen. Dieses Mal traf es eine Frau aus dem Würzburger Stadtteil Heidingsfeld, die mit einer Freundin und einem Hund unterwegs war.
Auch dieses Opfer griff der Beschuldigte nunmehr von hinten völlig unvermittelt an und schlug er, nachdem sich das Opfer zu ihm umgedreht hatte, mit der Axt mindestens 2-mal kraftvoll in das Gesicht. Hierdurch erlitt das Opfer lebensgefährliche Verletzungen. Er soll bei der Tatausführung nach einer Zeugenaussage gerufen haben: Ich mach dich fertig, du Schlampe.
Für die Ermittler gibt es inzwischen zahlreiche Hinweise, die eine Radikalisierung hin zum sogenannten Islamischen Staat belegen. Der Afghane brüllte im Zug zum Beispiel laut Allahu Akbar, Gott ist groß, und das ist sogar auf einer Aufzeichnung eines Notrufes, den die Polizei erhalten hat, deutlich zu hören. Und auch seine Kleidung trägt für Lothar Köhler vom Landeskriminalamt deutliche Zeichen.
Der Täter hatte zur Tatzeit 2 T-Shirts getragen. Ein weißes T-Shirt und ein schwarzes T-Shirt. Und auf dem weißen T-Shirt haben wir Schriftzeichen festgestellt, die dem ähneln, wie es auch auf dieser sogenannten IS-Symbolik festzustellen war.
Inzwischen gibt es Meldungen, die besagen, dass ein Bekennervideo des Attentäters vor der Tat schon im Internet aufgetaucht ist, verbreitet von der IS-Propagandaagentur AMAK. Darin sagt ein junger Mann: Ich bin ein Soldat des Islamischen Staates und beginne eine heilige Operation. Ob es sich dabei um den Attentäter von Würzburg handelt, ist noch nicht bestätigt.
Viele Fragen sind also noch offen nach der Bluttat von Würzburg, vor allem auch so kurz nach dem Anschlag von Nizza. Sind es radikalisierte Einzeltäter oder handelten sie im Auftrag des IS? Es gibt keine einfachen Antworten, meint Joachim Hagen in seinem Kommentar.
Es ist das Gefühl, in einem Wasserstrudel zu stecken. Immer schneller schraubt man sich in die Tiefe, keine Zeit zum Luftholen. Die Abstände, in denen die Schreckensmeldungen einschlagen, werden immer kürzer. Erst der Anschlag von Nizza, jetzt die Beilattacke bei Würzburg. Es hilft nicht, sich nüchterne Statistiken ins Gedächtnis zu rufen. Danach ist die Zahl der Todesopfer durch Terroranschläge heutzutage viel kleiner als in den 80er und 90er Jahren. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, die Anschläge kommen immer näher. Und leider ist auch klar, was jetzt folgt. Die verkappten und auch die offenen Fremdenfeinde werden die Attacke von Würzburg zum Anlass nehmen, die Einwanderungspolitik erneut in Frage zu stellen. Die Nachdenklichen werden von der öffentlichen Empörungswelle überspült, die Aufklärung fordern und den Sicherheitsbehörden Zeit einräumen wollen, herauszufinden, was wirklich hinter der Beilattacke steckt. Grund ist unsere Sucht nach schnellen Antworten. Eine unerklärliche Handlungsweise verunsichert, sagt die Psychologie. Erst wenn wir das Gefühl haben, die Motive zu verstehen, können wir die Tat in eine Schublade packen und uns neuen Vorhaben zuwenden. Wir wollen wissen, warum ein junger Mann so voller Hass ist, dass er mit dem Laster in eine Menschenmenge rast. Wir wollen verstehen, warum ein Jugendlicher aus Afghanistan in einem Regionalzug ihm unbekannte Mitfahrer angreift. Dieser dringende Wunsch zu verstehen birgt die Gefahr, auf einfache Antworten hereinzufallen. Wenn der Attentäter von Nizza sich vor seiner Tat auf islamistischen Internetseiten Mut antrinkt, dann liegt es für uns auf der Hand, dass der sogenannte Islamische Staat die Fäden zog. Wenn im Internet ein Bekennervideo des jungen Afghanen auftaucht, dann ist uns klar, dass er vom IS nach Deutschland geschickt wurde, um hier Terroranschläge zu verüben. Allerdings, auch solche Bekennervideos sind dafür kein Beweis. Es geht hier nicht darum, eine Tat zu verharmlosen, indem man auf die schwere Kindheit des Verbrechers verweist. Es geht darum, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Vielleicht würde die Bezeichnung Amoklauf die beiden Attacken von Nizza und Würzburg besser erklären als die Vermutung, dass islamistische Hintermänner für die Taten verantwortlich sind. Aber wir wissen es nicht. Und bis wir das erfahren, müssen wir uns gedulden. Und das fällt schwer.
Ein Kommentar von Joachim Hagen. Wie kann man Extremismus im Vorfeld bekämpfen und die Demokratie fördern? Egal ob Islamismus oder Rechtspopulismus, das Familienministerium in Berlin möchte eine gesetzliche Grundlage für die Präventionsarbeit schaffen und mit den Ländern dabei besser zusammenarbeiten. Bei einem Bund-Länder-Treffen in Berlin wurde heute eine 10-Punkte-Erklärung vorbereitet, über die Jörg Seißelberg berichtet.
Der Schock des Axtattentats von Würzburg lastete auch auf dem Bund-Länder-Treffen am Potsdamer Platz. Gemeinsam vorbeugende Maßnahmen fördern, mit denen Angriffe auf die Demokratie und Radikalisierung verhindert werden können. Das ist die Kernbotschaft der seit längerem vorbereiteten und heute unterzeichneten Erklärung. Angesichts der Ereignisse in Würzburg unterstreicht Familienministerin Manuela Schwesig, in Sachen Prävention sei es wichtig, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von der Kinder- und Jugendhilfe betreut und nicht sich selbst überlassen werden.
Ich hoffe, dass die Debatte, die Standards für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge abzusenken und sie vielleicht sogar ganz aus der Kinder- und Jugendhilfe herauszunehmen, jetzt ein Ende hat und wir eher in eine andere Richtung denken. Was müssen wir tun, dass auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in unserem Land gut integriert werden?
Von den zuständigen Landesministern bekam Schwesig für diese Position weitgehend Rückendeckung. Auch wenn im konkreten Fall in Würzburg eine Bluttat nicht verhindert werden konnte, der jugendliche Täter lebte zuletzt in einer Pflegefamilie. Grundsätzlich sei es richtig, betont Nordrhein-Westfalens Familienministerin Christina Kampmann, dass die Kinder- und Jugendhilfe für eine Betreuung unbegleiteter Flüchtlingskinder sorgt.
Damit haben wir die Möglichkeit, sie sofort in Obhut zu nehmen. Damit haben wir auch die Möglichkeit, dass das Personal sie entsprechend betreut. Und ich glaube, dieser Fall zeigt, wie wichtig das tatsächlich auch ist.
In einer gemeinsamen 10-Punkte-Erklärung betonten Bund und Länder, dass im Kampf gegen Extremismus neben mehr Sicherheit durch Polizei und Justiz das Thema Vorbeugung entscheidend sei. Also die Arbeit mit jungen Menschen an Schulen oder in sozialen Netzwerken im Internet, in Jugendtreffs, in Familien, aber auch in Moscheen. Denn so Schwesig:
Wir müssen dafür sorgen, dass es erst gar nicht zu Hass und Hetze kommt, die dann in Gewalttaten umschlagen. Das geht eben nur mit guter Präventionsarbeit.
Eine Arbeit, deren Bedeutung nach Ansicht der Familienministerin häufig unterschätzt wird.
Das wird ja manchmal so belächelt nach dem Motto, was wollt ihr da schon mit ein paar Jugendsozialarbeiter schaffen? Aber es geht darum, frühzeitig an junge Menschen ranzukommen, die Gefahr laufen, gewalttätig zu werden. Das ist Ziel von Präventionsarbeit.
Unterstützung von den Ländern hat Schwesig auch für ihren Plan bekommen, noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz auf den Weg zu bringen, mit dem Projekte zur Demokratieförderung und zur Vorbeugung gegen Extremismus langfristig gefördert werden. Man müsse weg von der so Schwesig Projekteritis hin zu einer verlässlichen Unterstützung. Für das Bundesprogramm Demokratie leben stehen im kommenden Jahr 74 Millionen Euro zur Verfügung. Damit unterstützt der Bund Initiativen und Projekte gegen Rechts- und Linksextremismus sowie gegen Islamismus.
7:20 ist es. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wird in der Türkei die Todesstrafe wieder eingeführt? Präsident Erdogan hat bekräftigt, wenn das Parlament das will, würde er es billigen. Möglicherweise will er auch das Volk darüber abstimmen lassen. Für morgen hat Erdogan eine wichtige Entscheidung angekündigt. Reinhard Baumgarten berichtet aus Istanbul.
Vor 12 Jahren ist die Todesstrafe in der Türkei endgültig abgeschafft worden. Bis dahin galt sie noch für Hochverräter. Da Artikel 38 der geltenden Verfassung die Todesstrafe verbietet, müsste sie entsprechend geändert werden.
Bunların, bu alçakların bombaladığı parlamentodan
Das Thema Wiedereinführung der Todesstrafe solle in dem Parlament diskutiert werden, das von den Putschisten bombardiert wurde, hat vergangene Nacht Präsident Erdogan vor jubelnden Anhängern verkündet. Lautstark hatte eine Gruppe nach der Todesstrafe für die Putschisten gerufen. Erdogan versicherte, die Parteien im Parlament werden die beste Entscheidung finden. Sollte eine entsprechende Entscheidung fallen, dann werde ich ihr auch zustimmen. Die AKP verfügt im Parlament über 316 Sitze. Für eine direkte Verfassungsänderung sind 367 Sitze nötig. Die Partei der nationalistischen Bewegung, MHP, bietet sich als Steigbügelhalter an.
İdam talebi çok sık dillendirilmektedir.
Wenn die AKP bereit sei, dann sei die MHP mit von der Partie, erklärte deren Chef Devlet Bahçeli heute Vormittag. Die MHP ist im Zusammenhang mit Krieg, Putsch und der Terrorgefahr bereit, der Todesstrafe zuzustimmen. Die MHP verfügt über 40 Sitze im Parlament. Das macht zusammen nur 356 Sitze und würde immer noch nicht reichen. Aber mit 330 Stimmen könnte das Parlament ein mögliches Referendum auf den Weg bringen. Unsere Regierung trifft momentan kritische Vorbereitungen, hat Präsident Erdogan in der Nacht verraten. Am Mittwoch kommt der Nationale Sicherheitsrat zusammen. Danach gibt es eine Kabinettssitzung. Als Ergebnis dieser Treffen werden wir eine wichtige Entscheidung verkünden. Diese könnte lauten: Das Volk soll in einer Abstimmung über eine mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe entscheiden. Denkbar ist, dass beim gleichen Referendum auch über die Einführung eines in der Verfassung festzuschreibenden Präsidialsystems abgestimmt werden könnte. Präsident Erdogan dürfte sehr wohl wissen, dass die Putschisten selbst nach Wiedereinführung der Todesstrafe nicht hingerichtet werden dürfen. Das verbietet ebenfalls Artikel 38 der geltenden Verfassung. Darin heißt es, niemand dürfe härter bestraft werden, als die härteste Strafe zum Zeitpunkt der Tat vorsieht. Gleiches gilt für Artikel 7 der Europäischen Menschenrechtskommission, die von der Türkei unterzeichnet wurde. Der für Menschenrechtsfragen zuständige Europarat hat bereits angekündigt, die Türkei bei Wiedereinführung der Todesstrafe auszuschließen. Es ist sehr gut denkbar, dass Präsident Erdogan die aufgeheizte Atmosphäre nach dem Putsch und die Diskussion um die Todesstrafe als Vehikel für sein eigentliches Ziel nutzen möchte: Umbau des parlamentarischen Systems in eine Präsidialherrschaft mit großer Machtfülle für den Präsidenten.
Und auch die EU-Parlamentarier in Brüssel haben heute über die Todesstrafe in der Türkei debattiert. Kai Küstner zu den Ergebnissen.
Die Sorge in der EU über einen ihrer wichtigsten Nachbarn ist riesengroß. Sie ist herauszuhören aus den Sätzen des Vorsitzenden im Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments Elmar Brok, der gleich zu Beginn des Sondertreffens vor der Gefahr warnt, dass die Türkei sich angesichts der aktuellen Ereignisse weiter von Europa entferne. Und was Präsident Erdogan angeht, so ergänzte Brok:
Wenn ich sehe, dass offensichtlich jetzt schon ein Treffen mit Präsident Putin konkret geplant ist, dann hoffe ich nicht, dass das zum Festival der Autokraten wird.
Der EU-Erweiterungskommissar Hahn rechnete vor, 8.000 Festnahmen bei der Armee sowie 12.000 Entlassungen, Versetzungen, Beurlaubungen habe es im Bereich der Justiz und Verwaltung gegeben. Bisher. Der EU-Kommissar hatte bereits gestern mit der Bemerkung für Aufsehen gesorgt, es müssten in der Türkei bereits vorab Listen von Personen für Verhaftungen in den Schubladen vorhanden gewesen sein. Heute legte Hahn nochmal nach.
Bei allem Respekt für die durchaus an sich sehr gut funktionierende Administration, dass das innerhalb von Stunden alles festzustellen ist, ist jenseits aller möglicher Vorstellungskraft.
Dass der türkische Präsident Erdogan offene Ohren für die Bitten und auch Warnungen von Seiten der Europäer hat, dafür gibt es bislang keine Anzeichen. Aber von EU-Seite versucht man, den Druck aufrechtzuerhalten. Natürlich würde die Einführung der Todesstrafe das Ende der Beitrittsbestrebungen zur Europäischen Union bedeuten, bekräftigt der EU-Kommissar Hahn.
Darüber braucht man nicht viel diskutieren. Das ist ein K.O.-Kriterium.
Gleichzeitig warnten EU-Abgeordnete in der Debatte, Gespräche und Brücken zur Türkei voreilig abzubrechen. Die Beitrittsverhandlungen müssten vorerst weitergehen, meint der konservative Parlamentarier Ottmar Karas.
Weil diese die Möglichkeit bieten, dass die Europäische Union, so sehe ich das im Moment, das einzige Korrektiv ist.
Und auch der Sozialdemokrat Jo Leinen hält ein völliges Kaltstellen der Türkei für gefährlich.
Die Alternative wäre eine islamistische Türkei, eine putinisierte Türkei. Und das ist das Letzte, was wir in dieser unsicheren Zeit gebrauchen können.
Die Europäer werden also in den nächsten Wochen viel Geschick brauchen bei der richtigen Dosierung von Druck und Dialog. Im Umgang mit einem türkischen Präsidenten, der laut EU-Parlamentschef Martin Schulz, wie der in den ARD-Tagesthemen bekräftigte, eindeutig auf Rache aus sei.
Ja, eindeutig. Die Sprache, die da gewählt wird, ist ja verräterisch. Säuberung, Metastasen ausmerzen. Das ist ja nicht die Sprache der parlamentarischen Demokratie, sondern die eines autoritären Herrschers. Und was wir erleben, ist, dass Recep Tayyip Erdogan versucht, das Land der AKP und sich selbst endgültig und definitiv zu unterwerfen.
Doch dieser Herr Erdogan weiß auch, dass er der Präsident eines Schlüsselstaates ist, auf den die Europäer zur Lösung der Flüchtlingskrise und im Kampf gegen die Terrormilizen vom sogenannten Islamischen Staat setzen. Es wird nicht leicht für die Europäer, mit ihren Wünschen und Warnungen durchzudringen.
Bisher war es eine Vermutung, jetzt gibt es die offizielle Bestätigung. Bei dem Anschlag von Nizza sind auch eine Lehrerin und zwei Schülerinnen aus Berlin getötet worden. Das hat Bundesaußenminister Steinmeier heute bekannt gegeben. Insgesamt sind am vergangenen Donnerstag, dem Nationalfeiertag in Frankreich, nach einem Feuerwerk an der Uferpromenade 84 Menschen ums Leben gekommen und fast 300 verletzt worden, als ein Mann mit einem Lastwagen in die Menschenmenge fuhr. Unter anderem wegen dieses Vorfalls will die Regierung den Ausnahmezustand in Frankreich verlängern. Die Frage ist jetzt nur noch, wie lange? Barbara Kostolnik aus Paris.
Im Prinzip ist die Verlängerung des Ausnahmezustands bereits jetzt beschlossene Sache. Und dennoch. Wir fordern die Regierung auf, endlich einmal vorausschauend zu handeln und nicht immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, giftete der sehr konservative Abgeordnete Eric Ciotti. Ciotti gilt als einer der härtesten Kritiker von François Hollande, den er offen angreift. Wer konnte so blind sein wie der Präsident, der in der Euphorie des 14. Juli angekündigt hatte, den Ausnahmezustand aufzuheben? Wer konnte glauben, dass es kein Risiko mehr gibt? Das war unverantwortlich. Für Ciotti und große Teile der konservativen Opposition muss der Ausnahmezustand nicht nur um 3 Monate verlängert, sondern er muss sogar noch verschärft werden. Frankreichs Regierung ist dem noch nicht einmal wirklich abgeneigt. Wir schlagen 3 Monate vor, die Parlamentarier 6 Monate. Wir werden sehen. Im Vergleich zum Ausnahmezustand, der während der Euro geherrscht hat, ist der kommende wieder schärfer gefasst. Unter anderem ist es möglich, bei Hausdurchsuchungen ohne richterliche Erlaubnis sämtliche elektronischen Geräte mitzunehmen und auszuwerten. Außerdem soll die Reihendurchsuchung ermöglicht werden. Finden Ermittler in einer Wohnung etwas Verdächtiges, das auf eine andere Wohnung hinweist, können sie dort direkt weitersuchen. Natürlich, versichert der Premier, findet das alles im verfassungsmäßigen Rahmen statt. Alles, was diesen Rahmen sprengt und nicht sinnvoll ist, sollte nicht kommen. Staatspräsident François Hollande ließ über seinen Sprecher mitteilen, Regierung und Opposition mögen sich bitte zusammenreißen und nicht ständig streiten. Nur verhallen diese Aufrufe bislang völlig ungehört. Im Inland tobt also der Kampf um die Verlängerung des Ausnahmezustands, während im Ausland französische Streitkräfte gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zuschlagen. Wir haben diese Nacht Angriffe in der Gegend von Mosul geflogen, gestern Nacht ebenfalls, sagte Verteidigungsminister Le Drian. Wir wollen, dass die Terrormiliz an Boden verliert in Syrien und im Irak. Man muss sie vor Ort treffen, denn nur so können wir künftige Anschläge hier in Frankreich, in Europa verhindern, indem wir dem Islamischen Staat und seiner tödlichen Ideologie den Nährboden entziehen. Die Luftangriffe hatte François Hollande bereits am Morgen nach dem Anschlag in Nizza angekündigt. Im gleichen Atemzug hatte er die Aufhebung des Ausnahmezustands kassiert.
In Cleveland hat gestern Abend der Parteitag der US-amerikanischen Republikaner begonnen. In wenigen Stunden sollen die Delegierten Donald Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten küren. Das wird auch passieren, schließlich gibt es keine innerparteiliche Konkurrenz mehr. Aber die Republikaner stehen nicht geschlossen hinter Trump. Das zeigte sich auch daran, dass führende Köpfe der Partei gar nicht erst nach Cleveland gekommen sind.
I'd like to thank the 111 members. Schon am dritten Tag ist dem ein oder anderen Delegierten die Erschöpfung deutlich anzusehen. Es ist heiß, die Cowboy-Hüte aus US-Flaggen hängen schief und am Boden liegen die ersten Plakate Veterans für Trump. Zum Auftakt des Parteitages ging es um Sicherheit und um eine Abrechnung mit Präsident Obama und Hillary Clinton. Für all meine Trauer und die Tragödie in Benghazi mache ich Hillary Clinton verantwortlich, sagte Pat Smith.
I blame Hillary Clinton.
Ihr Sohn starb bei einem Anschlag auf das US-Konsulat in Benghazi. Sie wurde als Rednerin eingeladen und viele Delegierte hatten nach ihrem Auftritt Tränen in den Augen. Die A-Liste der Redner hatte sich nicht in Cleveland versammelt. Ex-Soldaten, Ex-Bürgermeister, C-Schauspieler bestimmten die Rednerliste. Doch Trump schien das nicht zu stören. Er hat die Menschen um sich versammelt, auf die er am meisten hört, seine Familie.
Donald is intensely loyal to family, friends, employees, country.
Donald ist ein extrem loyaler Mensch zu seinen Freunden, seiner Familie, seinen Mitarbeitern und seinem Land, sagte Melania Trump. Sie legte einen Weichzeichner um den umstrittenen Präsidentschaftsbewerber. Er sei für alle Menschen da, egal welche Nationalität, egal welche Religion. Kein Wort mehr von Muslimen, die draußen bleiben müssen. Der Auftritt des ehemaligen Supermodels war mit Spannung erwartet worden, denn bislang hat sie sich im Wahlkampf eher zurückgehalten. Die Besucher belohnten sie mit viel Applaus und der ein oder andere mag sich gefragt haben, ob er die künftige First Lady gesehen hat. Überschattet wurde ihr Auftritt von der sogenannten Plagiatsaffäre. Sie soll Teile ihrer Rede von Michelle Obama aus dem Jahr 2008 abgeschrieben haben. Und in der Tat sind die Übereinstimmungen auffällig.
My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. That your word is your bond. And you do what you say and keep your promise.
Meine Eltern prägten meine Werte. Arbeite hart für das, was du im Leben erreichen willst. Dein Wort ist deine Verpflichtung. Tue, was du sagst und halte deine Versprechen. Michelle Obama nutzte vor 8 Jahren fast haargenau dieselben Worte. Behandle Menschen mit Respekt, forderte Melania Trump gestern Abend. Und nichts anderes forderte Michelle Obama schon 2008, um ihren Mann zu unterstützen.
That you treat people with respect.
That you treat people with dignity and respect.
Also alles nur geklaut? Donald Trump findet das Ganze gar nicht lustig. Er soll stinksauer über den ganzen Vorfall sein. Und der Vorsitzende der Republikanischen Partei hat gesagt, er würde einen Redenschreiber, der so etwas tut, feuern.
Sabrina Fritz berichtete aus Cleveland. Freier Wettbewerb sieht anders aus. Die 5 großen Lastwagenbauer in Europa haben sich jahrelang über Preise und Technologien abgesprochen. Deswegen verhängt die EU-Kommission jetzt eine Rekordstrafe. Knapp 3 Milliarden Euro müssen die Unternehmen zahlen. Ralf Siener aus Brüssel.
Betroffen von der höchsten Kartellstrafe aller EU-Zeiten sind die wichtigsten 5 europäischen Produzenten mittlerer und großer Lkw.
Mann, Daimler, DAF, Iveco und Volvo Renault.
Die VW-Tochter MAN entkommt allerdings ihrer Strafe, weil sie die EU-Kommission auf die Spur des Lkw-Kartells brachte und entscheidend half, die Mechanismen der Preisabsprachen aufzudecken, sowohl bei der Harmonisierung der Verkaufspreise als auch bei der Kostenweitergabe für optimierte Abgasreinigungssysteme an die Lkw-Kunden.
MAN therefore avoided a fine of more than 1.2 billion.
1,2 Milliarden Euro Strafe hat sich die VW-Tochter MAN erspart, weil sie sich der EU-Kommission als Whistleblower und Kronzeuge zur Verfügung stellte, im Gegensatz zur Lkw-Sparte von Daimler. Mit gut 1 Milliarde Euro muss der deutsche Konzern die höchste Strafzahlung an die EU leisten, vor dem niederländischen Lastwagenbauer DAF mit 753 Millionen Euro. Beide Konzerne waren volle 14 Jahre lang an dem Kartell zur Übervorteilung der Lkw-Kunden beteiligt. Nur weil sie ebenso wie der italienische Lkw-Bauer Iveco und das schwedisch-französische Duo Volvo-Renault ihre Preismanipulationen zugaben und einem Vergleich mit der EU-Kommission zustimmten, reduzierte die Kommission ihre Strafe um 10%.
The first meeting between senior managers of the truck producers.
Im Januar 1997 fand das erste Treffen des oberen Managements der Lkw-Produzenten Daimler, Volvo Renault, DAF und Iveco statt und zwar in einem luxuriös angenehmen Hotel in Brüssel.
In what seems to be a cozy hotel.
Das obere Management der Lkw-Hersteller sei jahrelang an den Kartellabsprachen in dem wichtigen EU-Markt beteiligt gewesen, betont Wettbewerbskommissarin Vestager. 14 Jahre lang habe das Kartell bestanden und damit eine sehr lange Zeit und zudem einen großen Markt in Europa betroffen. Es könne nicht hingenommen werden, dass die 5 größten Lkw-Produzenten der EU, die zusammen rund 9 von 10 der in Europa produzierten Lkw-Stellen, untereinander ein Kartell bilden, statt miteinander zu konkurrieren, betont EU-Wettbewerbskommissarin Vestager in Brüssel. Gegen die ebenfalls verdächtigte schwedische VW-Tochter Scania laufen die Ermittlungen weiter, weil der Konzern einen Vergleich mit der EU-Kommission ablehnt. Von der 3 Milliarden Rekordstrafe für das Lkw-Kartell profitieren indirekt die EU-Mitgliedstaaten, bestätigt Brüssels taffe Wettbewerbskommissarin. Das Geld fließt ins EU-Budget und reduziert damit die Beiträge der Mitgliedstaaten.
Und für VW ist der Dieselskandal finanziell auch noch nicht ausgestanden. 3 US-Bundesstaaten wollen, trotz des ausgehandelten Milliardenvergleichs mit VW, eine weitere Klage gegen den deutschen Autobauer auf den Weg bringen. Dieses Mal geht es um Verstöße gegen Umweltgesetze und Luftverschmutzung. Und dann drohen Volkswagen in Kanada ebenfalls finanzielle Belastung. Georg Schwarte mit Einzelheiten.
Mehr als 15 Milliarden Dollar, so viel hat der Dieselskandal Volkswagen in den USA bisher gekostet. Und ein Ende scheint nicht in Sicht. Denn neben den USA hatte der große Nachbar im Norden Kanada bisher aufmerksam verfolgt, wie sich die US-Justiz mit Volkswagen einigte. Schon im April hatte der Sprecher von Volkswagen Kanada erklärt, man dürfe davon ausgehen, dass alles, was in den USA verabredet werde, dann auch ähnlich für Kanada gelte. Würde das Entschädigungsmodell aus den USA 1:1 in Kanada umgesetzt, kämen auf den Volkswagen-Konzern möglicherweise weitere Zahlungen von bis zu 2 Milliarden Dollar zu. Volkswagen hat gegenüber dem Handelsblatt Verhandlungen bestätigt, Entscheidungen aber gäbe es bisher nicht. In Kanada selbst gibt es offenbar 100.000 Dieselmodelle, die mit dem kleineren Vierzylindermotor ausgestattet sind. Eine Einigung über die Verfahrensweise bei den Wagen mit 3-Liter-Motoren steht in den USA noch aus. In Kanada sind davon derzeit 28.000 Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Und nicht nur Kanada macht Volkswagen weiter Sorgen. Mehrere US-Staaten, darunter New York, Massachusetts und Maryland, streben Zivilklagen an, unabhängig von der Tatsache, dass VW bereits jetzt 600 Millionen Dollar an 44 Bundesstaaten überweist. Möglicherweise schon heute könnte der Generalstaatsanwalt aus Maryland weitere Details bekannt geben. Der Dieselskandal für Volkswagen ein Albtraum mit Fortsetzung.
So langsam muss eine Entscheidung fallen. Noch immer ist nicht klar, ob russische Sportler bei den Olympischen Spielen in Rio dabei sind oder nicht. Und in 17 Tagen ist die Eröffnungsfeier. Gestern hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA dem IOC empfohlen, den Komplettausschluss der Russen zu prüfen. Heute hat das Internationale Olympische Komitee beraten und die Entscheidung vertagt. Hans-Jürgen Maurus berichtet.
Ein klares Signal war im Vorfeld der Telefonkonferenz vom Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees gefordert worden. Doch wie es aussieht, kneift das IOC einmal mehr. Eine Entscheidung über einen Ausschluss Russlands von den Olympischen Spielen in Rio ist verschoben worden. Gleichzeitig gab das IOC in einer Stellungnahme bekannt, dass man Disziplinarmaßnahmen gegen Offizielle des russischen Sportministeriums und andere Personen einleiten will. Um diese Prozedur zu beschleunigen, soll eine neue 5-köpfige Disziplinarkommission eingerichtet werden. Das Exekutivkomitee hatte über Maßnahmen nach der Veröffentlichung des sogenannten McLaren-Berichts zu befinden, in dem massive Vorwürfe wegen systematischen russischen Staatsdopings erhoben werden. Danach haben russische Behörden wie das Sportministerium, aber auch der Inlandsgeheimdienst über Jahre Doping gefördert, kontrolliert und staatlich geschützt. Mehr als 640 Dopingproben wurden in 30 Sportarten zwischen 2012 und 2015 kontaminiert, manipuliert oder ausgetauscht. Man werde den McLaren-Bericht sorgfältig prüfen, heißt es jetzt in der Stellungnahme des IOC, und juristische Schritte prüfen, ob eine komplette Sperre russischer Sportler gegenüber dem Recht auf individuelle Gerechtigkeit vertretbar sei. Daher wolle man auch das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs in Lausanne abwarten, der noch in dieser Woche entscheiden will, ob der Ausschluss aller russischen Leichtathleten durch den Internationalen Leichtathletikverband für Rio Bestand hat.
Das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mietler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.